Herzlich willkommen zur 103. Podcast-Folge hier in der Düsseldorfer Wirtschaft. Wir haben den 21. September, KW 38, und hier sind wie immer für Sie Lisa-Marie Fitzner und
Christoph.
Hallo Christoph.
Hallo Lisa. Ja, die Themen der Sendung heute. Wir schauen zurück auf eine vergangene Sendung und auf das Projekt 3.
19 Grad im Büro. Wir sind gespannt, was die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer dazu sagen.
Die Gastronomie leidet unter Bettenpersonalmangel.
Und wir stellen uns die Frage, wie bekommt die Gründerszene in unserer Stadt die PS auf die Straße?
Der Herbst kommt und die Apotheker in Düsseldorf warnen vor einer der größten Grippenwellen.
Dafür macht aber die Adventure School in den Herbstferien so richtig Lust auf mit.
Und die ProWein gibt es ab dem übernächsten Jahr auch in Tokio.
Und passend dazu gibt es noch einen neuen Trend, der Markt für kleine Wohnungen.
Genau, passend dazu, zur ProWein. Okay, wenn man eine hat, eine Wohnung, dann feiert man mit Wein, mit dem besten Wein. Genau.
Ja.
Und dann haben wir noch das Thema Green Recruiting auf der Liste für heute. Also eine ganz, ganz lange Themenreihe, die wir jetzt mit Ihnen gemeinsam abarbeiten und besprechen. Und da starten wir mit einem Feedback zu einer vergangenen Sendung. Da haben wir das Projekt 3:1 Fachkraft also darüber berichtet, waren dort und sprachen mit den Macherinnen über diese Initiative. Ich weiß nicht, Lisa, ob du dich daran noch erinnern kannst. Also es ging darum, dass der Bewerbungsprozess im Prinzip umgestellt wird. Also nicht Unternehmen stellen ihre Profile ein und warten darauf, dass junge Menschen sich bewerben, sondern genau andersrum. Junge Menschen stellen ihre Profile ein, Unternehmen registrieren sich und reagieren dann auf die Profile.
Genau.
Ja, als die Sendung gelaufen war, erreichten uns einige positive Stimmen, aber es gab auch negative. Und so meldete sich zum Beispiel eine Personalreferentin eines mittelständischen Betriebes aus Korschenburg bei uns. Und sie beschwerte sich ein Stück weit auch darüber. Sie hätte nämlich auf mehrere Profile reagiert und die Jugendlichen hat sie dann auch angeschrieben, aber sie hat keine Reaktion darauf bekommen. Okay. Wir sprachen dann natürlich auch mit den Macherinnen des Projektes dann darüber und sie reagierten sofort und sie sagten, sie würden das Problem kennen, aber hätten keine Lösung dafür. Ja, Lisa, du bist ja Expertin auch in dem Bereich. Da würde mich natürlich auch mal interessieren, was deine Meinung dazu ist. Vielleicht nochmal kurz gesagt, es ist so, dass die beiden Macherinnen der Initiative quasi in die Schulen hineingehen und mit den Schülerinnen und Schülern diese Profile erstellen. Da kommt mir in den Sinn, vielleicht wären die Jugendlichen nie alleine auf die Idee gekommen, überhaupt da ein Profil reinzustellen, sondern nur, weil die netten Damen dann vor Ort sind. Vielleicht ist das das Problem, also dass sie das gar nicht mehr wissen, vielleicht, dass sie da ein Profil eingestellt haben.
Ja, also ich finde das gar nicht so abwegig, was du sagst, und könnte mir auch das tatsächlich als Problem leider gut vorstellen. Ich glaube, dass es auch viele, viele Möglichkeiten ja aktuell gibt, um auf sich aufmerksam zu machen. Aber so kam mir es auch in den Sinn, als ich gerade bei dir so zugehört habe und das, was gesagt wurde, dass ich auch eher dazu tendiere, dass die Jugendlichen wahrscheinlich alleine nie auf die Idee gekommen wären, ihr Profil dort einzustellen. Und ich glaube auch, dass da eigentlich schon das Ursprungsproblem liegen könnte. Weil an sich ist es ja wirklich eine gute Sache, ne? Also es wird einem geholfen, man bekommt ja irgendwie auch Reaktionen, aber irgendwie klappt das jetzt vielleicht gerade noch nicht ganz so gut. Aber ich sehe das eigentlich so wie du. Ja, schon.
Also wir merken ja auch immer wieder, dass es, wenn es Portale gibt oder wenn wir Portale haben, dass man da also ganz viel Innovativität auch hineinstecken muss, damit so ein Ding auch am Ende des Tages läuft. Ne?
Ja, absolut. Ja, ich glaube, man kann das noch so gut ergänzen und optimieren, aber bis man in diesen Automatismus kommt, ne, man hat ein Profil hochgestellt und eingestellt und man schaut da regelmäßig rein, man gibt Rückmeldungen und ich glaube, das dauert auch tatsächlich. Deswegen, ich würde es noch gar nicht so negativ bewerten. Vielleicht war jetzt der Start ein bisschen holprig und man hat da wirklich junge Menschen gehabt, die jetzt noch gar nicht drauf reagieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch erstmal ja lernen muss, damit in gewisser Form zu arbeiten.
Also, ja, genau, denke ich auch. Also insofern wollen wir dann auch noch mal ein bisschen Werbung dafür machen, auch ja. Düsseldorf dafür. Vielleicht hat ja doch der ein oder andere Unternehmerin Interesse daran, da mitzuwirken und da mal nochmal mitzumachen. Und dann achten wir nochmal ein bisschen auf das Feedback.
Ja, eine gute Sache ist es. Und eigentlich kann es ja so leicht sein.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Lisa Marie, wir kommen zum zweiten Thema unserer heutigen Sendung. Ja. Und da geht es um, ums Energiesparen im Herbst.
Ums Frieren geht's da, Christoph.
Oder so.
Jetzt ist ja so, dass wir uns heute nicht gegenüber sitzen. Aber wenn du mich sehen würdest, ich habe einen Schal um, ne? 19 Grad im Büro. Ich muss mich ehrlich gesagt dran gewöhnen. Aber naja, sprechen wir über das Energiesparen im Winter. Und zwar ja auch ganz zu Recht. Denn um Gas einzusparen, soll die Temperatur in den Büros gesenkt werden. Sie werden es mit Sicherheit schon überall gehört und gelesen haben. Von 19 Grad ist hier die Rede. Was sagen aber denn die Experten dazu? Was meinen die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer? Und darum geht es nochmal im Detail. Für öffentliche Bürogebäude steht es nämlich ja fest, für Schulen und Kitas wird die Möglichkeit in Erwägung gezogen. Weniger Energie wird dann verbraucht, wenn die Raumtemperatur in diesem Winter auf 19 Grad abgesenkt werden. Und bevor wir da noch weiter drauf eingehen und ich noch ins Detail, Christoph, wie problematisch findest du das als mein Chef für Arbeitnehmer?
Wenn ich dich so frieren sehe, aber das ist ein anderes Thema, da kommen wir gleich nochmal zu. Es gibt auch offizielle Meinungen dazu, nämlich von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Und die haben gesagt, dass, oder die schlagen vor, für sitzende Tätigkeiten mit leichter Arbeitsschwere, eine Temperatur von 20 Grad, für mittlere Arbeitsschwere 19 Grad und wechseln die Tätigkeiten zwischen Gehen und Stehen, kann die Temperatur bei mittlerer Arbeitsschwere auch sogar auf 17 Grad reduziert werden. Das sagen zumindest die Experten da.
Also ich würde ja fast sagen, das klingt ja alles hier so ein bisschen nach Auslegungssache. Aber nein, Quatsch. Ja, okay, ich habe es verstanden. 19 Grad entsprechenden Arbeitsschutzrichtlinien und mein Schal bleibt auf jeden Fall an. Aber gegenüber der Rheinischen Post sagt ja auch zum Beispiel Betriebsärztin Melanie Friese aus Bornheim, dass die Fachliteratur zu der Frage, ob die verringerte Temperatur in Büroräumen wirklich kritisch sei, kaum vorhanden sei. Allerdings, ich habe in meinen Recherchen keine wissenschaftlichen Hinweise dazu gefunden, dass Raumtemperatur von 19 Grad Celsius irgendwelche gesundheitlichen Probleme mit sich bringt. Also von daher geht es ja wahrscheinlich mehr um mein subjektives Empfinden. Ne?
Das könnte sein. Wir haben auch eine Aussage gefunden von Heinz-Jörn Morse, er ist Chef beim Umweltbundesamt und er hat dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt, dass 19 Grad durchaus machbar seien. Aber 20 bis 22 Grad würden sicherlich das Wohlbefinden erhöhen. Also da auf deiner Seite.
Ja, gut. Aber fernab jetzt von der Subjektivität dahinter, ein anderes Problem könnte tatsächlich auch der Schimmel sein. Denn Menschen geben ja Feuchtigkeit ab. Und ist die Luft im Innenraum kalt, könnte halt eben auch schneller Schimmel auftreten. Vielleicht ist es ja dem einen oder anderen auch schon mal begegnet. Das ist ein ganz normaler Prozess. Deswegen sollte man halt trotzdem, egal wie kalt es ist, regelmäßig lüften und die Temperaturen halt eben nicht auf unter 19 Grad abfallen lassen. Und eine andere Expertin sagte übrigens dazu in einem Journalistengespräch, sie hätte keine wissenschaftlichen Hinweise dazu auch gefunden, dass die Raumtemperatur 19 Grad, also von 19 Grad schädlich sei.
Und dazu ergänzend eine Aussage von Thomas Muth, seines Zeichens Psychologe. Er hat in einem Journalistengespräch erklärt, dass das Temperaturempfinden bei den Menschen sicherlich auch unterschiedlich sei. Was für den einen zu warm ist, ist für den anderen schon fast zu kalt. Mhm. Und zudem sei entscheidend, ob man sich gut oder schlecht fühle. Auch das wirke sich auf das Temperaturempfinden aus.
Ganz interessant, das bestätigt nämlich auch Carmen Jux, sie ist Fachärztin für Arbeitsmedizin gegenüber der Rheinischen Post und sie sagt, Wissenschaftler haben festgestellt, dass Menschen keine Fühler oder Sensoren haben, um Temperaturen objektiv wahrzunehmen. Na, guck mal, da bin ich doch direkt ein gutes Praxisbeispiel. Das gilt nämlich für Temperaturen im Auto oder im Schlafzimmer. Gut, für die Auswahl des Reiseziels Spanien oder Schottland, vor allem auch im Juli, oder eben aber auch für die Temperatur im Büro. Und dann, letzte Woche haben wir unter anderen Aspekten darüber gesprochen, haben wir auch noch, Christoph, das Männer- und Frauenproblem.
Auf jeden Fall. Und da könntest du dich vielleicht wiederfinden. Nämlich da ist es so, dass Frauen einfach leichter frieren als Männer. Ja. Wegen der geringeren Muskelmasse. Ja, und der Stoffwechsel arbeitet auch anders. Mhm. Und insofern könnte das ein Grund sein. Und ein anderer Grund könnte auch sein, das hat aber weniger was mit Frau und Mann zu tun, nämlich ob man ausgeschlafen ist oder nicht, ob man sich ausreichend bewegt oder auch ausgewogen ernährt.
Ja, und am Ende spielt ja auch irgendwie so die wahrgenommene Autonomie eine Rolle. Ne? Ich höre immer wieder, dass sich die Menschen ärgern, wenn sie ihre Arbeitsbedingungen nicht selbst bestimmen können. Und ein ewiges Ärgernis ist das hier vielleicht halt auch immer in den Büros. Ne?
Auf jeden Fall. Ich erinnere mich da an einen Freund, der hat im Winter immer um 6 Uhr im Büro angefangen. Mhm. Aber der Chef hatte keine Lust, dann, dass dann die Heizung schon so richtig läuft, weil er der Einzige war und die anderen erst um 7:30 kamen. Ja. Da war die Bude immer kalt, er fror und ärgerte sich über seinen Chef. Dass der kein Einsehen hatte und dass er wiederum auch keine Einwirkung darauf hatte, die Heizung früher einschalten zu lassen. Also das wäre auch das Thema, was du gerade ansprachst mit der wahrgenommenen Autonomie. Ja. Aber wir haben auch gelesen in WhatsApp-Nachrichten, die du auch bekommen hast, noch Lisa Marie, dass es auch andere pragmatische Lösungen gibt. Das beginnt bei der Wahl der Kleidung, dann darüber hinweg, ob wir uns bewegen oder ob wir uns nicht bewegen, ob wir mit dem Auto zur Arbeit fahren oder laufen oder mit dem Fahrrad fahren. Das stärkt auf jeden Fall das Immunsystem und macht uns auch für Kälte weniger anfällig.
Ja, und vielleicht noch eine letzte Ergänzung dazu vom Psychologen Thomas Muth, denn er sagte kürzlich, 2 Grad weniger dürften überall dort zu verschmerzen sein, wo die Stimmung und das Betriebsklima gut sind. Also die Botschaft, ganz klar, seid lieb zueinander, dann sind auch 19 Grad im Büro völlig okay.
Und bevor es weitergeht, machen wir eine kurze Pause. Da sind wir wieder, Lisa Marie und ich. Und das nächste Thema ist die Gastronomie in Düsseldorf. Denn die Gastronomen, die leiden unter Bettensteuer und Personalmangel. Das sind 2 Punkte, die am Image und am Umsatz kratzen. Lisa, du hast mehr Infos dazu.
Ja, Thema Personalmangel. Für mehr als jede 2. Stelle gibt es in der Gastronomie und im Tourismus derzeit keine passende Arbeitskraft, das ist ärgerlich, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen und ja, es wird nicht besser. Und wir merken, dass auch selbst natürlich wieder im Service, manchmal dauert es echt lange, bis es vorangeht, vor allem aber auch in der Mittagspause ist das ja dann meistens problematisch, wenn jetzt beispielsweise mal wirklich alles schnell gehen muss. Und als seitdem Corona für längeren Zeitraum auch die Restaurants und Hotels geschlossen hat und alle schließen mussten, haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen anderen Job gesucht, haben sich also umorientiert und sind jetzt beispielsweise im Büro oder im großen Einzelhandel gelandet. Und diese Menschen fehlen genau jetzt.
Lisa, Das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist die Bettensteuer.
Ja, die Bettensteuer, genau. Denn die Städte dürfen sich mittlerweile von den Hotels eine Bettensteuer erfragen und einholen, auch bekannt als City-Maut und Kulturabgabe. Das ärgert jetzt natürlich besonders die Hotels, und die Hoteliers in Düsseldorf halten es für ziemlich unbegreiflich, kann man sagen, warum die Hotels jetzt schon wieder finanziell quasi bluten müssten. Sie hätten sowieso schon genug Belastung mit den hohen Lebensmittelpreisen, das ist ja auch privat so, und mit der Energie, die immer teurer wird aktuell, natürlich erst recht.
Ja, ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, über den Zusammenhang, aber das stimmt auf jeden Fall. Und wir merken auch natürlich, dass gut gehende Hotels auch natürlich den Kulturtourismus und den Handel in unserer Stadt fördern und weiterentwickeln. Auf der einen Seite tragen die Hotels durch eigene Marketingmaßnahmen dazu bei, dass die Stadt auch bekannter wird, aber auch die Angebote bekannter werden. Aber, oder nicht aber, sondern das endet natürlich dann auch natürlich in der Belebung des Tourismus bei uns hier in der Stadt.
Ja, also die Bettensteuer sorgt dafür, dass die positiven Effekte, insbesondere Investitionen vor Ort, nicht halt stattfinden können. Und die Hotels sind wichtige Leistungsträger vor Ort, klar. Sie schaffen Arbeitsplätze und machen natürlich auch die Innenstädte wieder lebenswert.
Haben wir jetzt thematisiert und schauen auf die weiteren Entwicklungen dieser Geschichte auch noch weiterhin und wollen hoffen, dass die Politiker im Stadtrat da auch nochmal drauf gucken und vielleicht auch nochmal ein Einsehen mit unseren Hotels haben. Ja, jetzt fliegender Wechsel zu einem ganz anderen Thema, zu einem Lieblingsthema von dir, liebe Lisa, nämlich die Gründerszene in unserer Stadt.
Ja, genau, denn Düsseldorf macht Dampf in der Gründerszene, obwohl es ja eigentlich schon in unserer Stadt ziemlich gut läuft. Aber neben den etablierten Modulen für Gründer in unserer Stadt wird es auch zwei neue Impulse zukünftig geben. Und darüber lass uns mal ein bisschen sprechen, Christoph.
Ja, der erste Impuls, der kommt mal wieder von den Stadtwerken hier in Düsseldorf, aus Flingern. Dort gibt es immer mehr Platz für externe Partner und auch für neue Geschäftsideen. Wir kennen ja bereits das Coworking-Haus von den Stadtwerken, wo sich externe Mieter einbuchen können und Schreibtische, Büros und Meetingräume dann für sich buchen können. Und das ist eine Entwicklung, die sehr spannend ist. Und da gibt es Neuigkeiten.
Genau. Dort soll nämlich zusätzlich ein Gewerbepark und Räumlichkeiten für Start-ups aus dem Bereich Energie und Klima erbaut werden. Und das hat gestern die Bezirksvertretung beschlossen. Die neue sogenannte Klimameile soll im Rahmen eines Workshop-Verfahrens konzipiert werden und auch Handwerksbetriebe und kleinteiliges Gewerbe, so heißt es, könnten dann zwischen der Bärenstraße im Norden und dem Stadtwerkepark im Süden entstehen. Und zusätzlich dort zu finden sollen dann auch Kita und Restaurants sein.
Also das hört sich spannend an. Mal gucken, wie das dann weitergeht und was sich da noch insgesamt auch entwickelt als neues Gründerviertel. Ja, und ein zweites Thema in diesem Bereich ist die Gründung von TechHub K67, ein neuer Verein, der sich auf der Kasernenstraße gegründet hat, im Haus der Firma Aux Money. Dieser Verein verfolgt drei Ziele, nämlich Start-ups zu betreuen in der Vorgründungsphase, und zwar mit Mentoring und Coaching. Der Verein will Kontakt herstellen zu Investoren insgesamt und will die Gründer mit regionalen Unternehmen vernetzen und dazu auch noch eine Vernetzungsplattform etablieren für Unternehmen und Start-up.
Also grundsätzlich auf jeden Fall eine ziemlich interessante neue Initiative. Man muss aber natürlich auch sagen, es gibt mittlerweile viele Aktivitäten in diesem Bereich von den Organisationen der Wirtschaft, der Landeshauptstadt, den Banken, natürlich aber auch von Coworking-Communities und engagierten Privatpersonen. Aber sie alle wollen sich vernetzen, Plattformen schaffen und einen niederschwelligen Austausch ermöglichen. Ich finde das auf jeden Fall schon mal ein sehr guter Ansatz. Und Düsseldorf sollte sich aber da auch wirklich nicht verzetteln und versuchen, die vorhandenen PS auf die Straße zu bringen. Ja, denn die Konkurrenz in anderen Städten, wie zum Beispiel in der Gründermetropole Berlin, schläft natürlich nicht.
Ja, davon gehe ich aus. Und das weiß aber sicherlich auch der neue Vorsitzende des Vereins, Rüdiger Schaar, ein alter Bekannter in Düsseldorf, Partner bei Dr. Ganteführer Marquardt und Partner. Er ist selber auch Coach, Leiter der Taskforce Corona-Hilfen und auch Schatzmeister der Destination Düsseldorf. Also er bringt viel Erfahrung auch in diesem Bereich mit und insofern sicherlich ein interessantes neues Feld, volles Programm für Herrn Schaar.
Aber Christoph, ich muss schon sagen, das klingt immer alles ganz großartig und ich bin ja wirklich Gründerliebhaberin und mag die Geschichten dahinter. Was ich aber nicht verstehe ist, warum es gerade hier in Düsseldorf so schwierig ist, wirklich die etablierten Betriebe mit den Startups zu vernetzen. Ich persönlich sehe da immer nur Positives, wenn man das mal versucht. Und wir versuchen das ja auch immer und immer wieder, zuletzt auf dem Digital Demo Day, ja auch zu präsentieren, ne? Und auch zu versuchen. Aber am Ende kommt ganz selten dann doch irgendwie eine erfolgreiche Kooperation zustande. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht so an der unterschiedlichen Sprache, also der unterschiedlichen Unternehmenssprache, die gesprochen wird. Vielleicht aber auch an fehlender Bereitschaft, sich mal so richtig auf was anderes und Neues einzulassen. Ja, ich muss sagen, ich kann mir das nicht so ganz erklären. Vor allem, wir sprechen ja auch dazu oft mit Expertinnen und Experten und die haben, also korrigiere mich gerne, aber dazu ja auch irgendwie kaum Ideen. Und dann denke ich mir, vielleicht sollte man erstmal die Frage klären, bevor man neue Gründerinitiativen entstehen lässt. Also wie man das Ganze dann auch tatsächlich erfolgreich mit allen zusammen auf die Straße bringt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also eine sehr interessante Schlussbemerkung von dir, Lisa. Und ich denke, wir werden die auch weiter verfolgen. Es gibt ja auch weiter Veranstaltungen auch in diesem Bereich. Da wollen wir dann nochmal drauf gucken und gucken, wie das sich denn verändert, auch diese Situation. Ja, damit sind wir jetzt bei den weiteren Nachrichten in aller Kürze, aber machen eine kurze Verschnaufpause.
Roboter bauen, Ideen für den Klimawandel und Filmregie führen. Das klingt doch ganz nach dem Ferienprogramm der Adventure School für Schülerinnen und Schüler aller Klassenstufen. Denn die geht in Kürze in die nächste Runde. Und zwar dann, wenn wieder die Herbstferien vor der Tür stehen. Interessierte können sich online auf der Internetseite www.adventure-school.de anmelden. Sollten sie auch unbedingt. Und vor allem im Vorfeld über alles Mögliche an Angeboten informieren. Und das Angebot, ganz wichtig auch zu sagen, ist kostenfrei. Und was wir als Team hier im Podcast mal an dieser Stelle auch unbedingt loswerden sollten, ist ein Danke. Und zwar in diesem Zusammenhang an das Düsseldorfer ZTI-Netzwerk, was wirklich die meisten Angebote im Programm hat. Und ich bin mir ganz sicher, wieder einige Schülerinnen und Schüler erreicht.
Danke. Auch von mir. Ja, dann noch das Thema ProWein, eine sehr beliebte und bekannte Messe hier in Düsseldorf. Und Messechef Wolfram Diener hat jetzt verkündigt, dass diese Messe einen zweiten Standort bekommt, nämlich Tokio. Und da soll es dann 2024 losgehen mit der ProWein.
Das Unternehmen Mitsubishi Electric hat das Namenssponsoring für die ehemalige Philips-Halle in Ella für 5 Jahre verlängert.
Genau, viele in der Stadt sagen immer noch Philips-Halle, aber an diesen Namen, an den neuen Namen, sollte man sich auf jeden Fall so langsam gewöhnen. Vor allen Dingen, weil es auch ein Unternehmen hier in der Stadt ist, das ja uns auch weiter voranbringt, auch die ganze Stadt voranbringt natürlich. Die Apotheker in unserer Stadt rechnen in diesem Herbst und Winter mit einer der größten Grippewellen, ne?
Also ja.
Irgendwie ist dann N zu viel gewesen. Deshalb raten sie uns, dass wir uns impfen lassen sollen. Vor allem natürlich das medizinische Personal und Menschen ab 60. Aber ansonsten, ja, ich bin eigentlich auch fürs Impfen und warte schon auf meine 5. Impfung. Und ich finde, das kann man auf jeden Fall nur empfehlen.
Ja, Mensch, Christoph, so lange nicht über das Impfen gesprochen. Es wird wieder Zeit, dass wir an den kalten Tagen auch dabei bleiben. Und deswegen schiebe ich noch gleich eine nächste Meldung hinterher. Denn hier bei uns in Düsseldorf kann man sich wieder impfen lassen. Leider machen das nur immer weniger Menschen gegen das Coronavirus. Aber das Impfzentrum am Hauptbahnhof öffnet ab sofort aufgrund dessen quasi nur noch einmal in der Woche. Und zwar freitags von 8 bis 22 Uhr. Müssen wir nochmal appellieren, dass man sich impfen lassen soll, Christoph? Nee, oder? Wir haben so lange schon darüber gesprochen. Aber nichtsdestotrotz, lassen Sie sich impfen.
Genau, testen, impfen. Wird, glaube ich, in diesem Winter noch wichtiger als in den vorangegangenen Wintern.
Ja.
Ja, ein anderes Thema. Ein neuer Podcast für Personaler ist online. Und da geht es um das Thema Green Recruiting. Denn nicht nur eine tolle Position, ein hohes Gehalt sind wichtig für viele Mitarbeitende, sondern sie entscheiden sich immer mehr auch ganz bewusst für einen Arbeitgeber, der sich um Nachhaltigkeit bemüht und schon heute an morgen denkt. Und der Podcast Kofa auf dem Sofa, der hat sich mit diesem Thema beschäftigt, speziell die Kollegen Sibylle Stippler und Jens Breuer. Und sie verraten in ihrem neuen Podcast, ja, worum es da eigentlich geht und wie Unternehmen dieses Thema auch aktiv für sich nutzen können, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Den Podcast gibt es wie alle Podcasts überall da, wo es Podcasts gibt und unter kofa.de.
So, und dann kommen wir jetzt, glaube ich, zu unserem Wohnungsthema, ne? Denn der Markt für Wohnungen mit maximal anderthalb Zimmern steigt in Düsseldorf. Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung mit hohen Energiepreisen, Rekordinflation und natürlich weiterhin begrenzter Siedlungsfläche in den Städten dürfte den Trend weiter stärken. So sagte uns eine Immobilienexpertin was dazu.
Und zum Tag des Handwerks gab es in unserer Stadt eine neue Plakataktion von Jack Tilly mit dem Slogan »Streikst du noch oder arbeitest du schon fürs Klima?« wurde darauf angespielt, dass die Handwerker in Düsseldorf einen aktiven Beitrag zur Bewältigung der Klimawende leisten können. Und wir konnten diese Plakate, die auf Autos montiert waren, auch gut sehen am vergangenen Wochenende.
Ja, und mit 35.000 Besucherinnen und Besuchern konnte die Pflegemesse ReaCare zwar nicht an alte Erfolge anknüpfen, gleichwohl zeigten sich aber die fast 700 Aussteller aus 38 Ländern dann doch recht zufrieden. Präsentiert wurden viele Neuheiten aus den Bereichen Pflege und Alltagshilfen. Besonders gut kam aber das Konzept Sportplatz, also das Sportplatzkonzept an, mit verschiedenen inklusiven Sportangeboten.
Und das waren sie. Das waren unsere Kurznachrichten aus unserer Stadt für diesen Mittwoch. Und Lisa, wir kommen jetzt zum dritten Teil deiner Ausbildungsserie. Die ersten beiden Teile waren ja bereits sehr informativ, wie ich das fand. Worum geht es denn heute?
Ja, tatsächlich hören wir heute in ein herrlich ehrliches Gespräch mit meinem Azubi rein. Ich lasse ja immer noch alles unter dem Motto Ausbildung und Fachkräftegewinnung laufen. Wir sind ja noch im September. Ich habe ja, glaube ich, auch im Sommer mal erwähnt, hier im Podcast, dass es sehr strubbelig bei mir gerade läuft, was so mein Zeitmanagement angeht. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, zum zweiten Halbjahr Vielleicht wird sich das ja ändern, aber ich reflektiere mich mal ein bisschen. Und in dem Zusammenhang habe ich tatsächlich auch meinen Auszubildenden dazu geholt, der jetzt in das zweite Lehrjahr eingestiegen ist. Und der hier und da vielleicht es nicht manchmal ganz so einfach mit mir hatte. Hören wir mal rein.
Tim, schön, dich hier zu haben. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
Ich bin Tim, ich bin 22 Jahre alt und mache seit dem 1. September 2021 eine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement bei der Unternehmerschaft Düsseldorf.
Ganz genau. Und du bist jetzt gerade, wenn wir so auf den Kalender blicken, frisch ins zweite Ausbildungsjahr gestartet. Und ich kann schon behaupten, wenig zu tun hast du in der Regel eigentlich nicht bei uns. Vielleicht mal so ein kleiner Rückblick. Was würdest du sagen zu deinem ersten Ausbildungsjahr?
Ich würde es als sehr durchwachsen bezeichnen. Also natürlich hat man Tage, wo es mal besser und mal schlechter läuft. Gerade am Anfang, wo alles neu ist, muss man sich erstmal eingewöhnen und einarbeiten. Aber es war auf jeden Fall ein sehr interessantes und aufregendes Jahr, wo man auch sehr viel Neues kennengelernt hat und erlernt hat vor allem. Sowohl in Bezug auf die Arbeit als auch auf die eigene persönliche Entwicklung.
Ja, das glaube ich auch. Und im Intro habe ich gerade schon das Thema Selbstführung angesprochen, deswegen gehen wir da auch direkt drauf ein. Was sagst du in Bezug auf Selbstführung deinerseits? Hast du erste Erkenntnisse? Ist es dir schwer gefallen, dich einzufinden?
Zu Beginn ist es schon schwer, gebe ich zu. Aber umso länger man dabei ist, desto besser wird das. Man wird mit der Zeit auf jeden Fall selbstständiger und geht auch mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an die Sache ran.
Ja, das stimmt. Also man merkt auch bei dir, dass du dich sehr zum Positiven beziehungsweise sehr, ja, stark entwickelt hast. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen und ich habe auch gesagt, es wird hier ein ehrliches Gespräch, deswegen darf man so ein kleines Kompliment am Rande ja auch mal erwähnen. Ich habe anfangs jetzt auch schon hier ehrlich gesagt, dass es mich schon herausgefordert hat, mich einzufinden, so zwischen analog, digital und Hybrid. Alles so quasi so unter einen Hut zu bekommen, auch halt eben deine beziehungsweise meine Ausbildungsführung, so dieses neue Zeitmanagement, wieder reinfinden in bekannte Arbeitsgewohnheiten und. Und da habe ich mal versucht, mich auch so ein bisschen in dich hineinzuversetzen. Wie hast du eigentlich angefangen, deinen Tag zu strukturieren? Ich meine, klar, so ein bisschen Tipps habe ich dir gegeben, aber im Endeffekt hat man ja so eigentlich seine eigene Methode für sich, oder?
Ja, das stimmt. Und zwar, wenn ich mir die anstehenden Aufgaben bzw. Termine in den Outlook-Kalender oder eine To-Do-Liste eintrage. Somit kann ich halt immer gucken, was schon erledigt ist und was wann noch ansteht.
Ja. Also To-Do-Listen, Kalendereinträge, Pläne, auf jeden Fall alles Tools, die mich grundsätzlich auch glücklich machen und ich auch quasi dir mit an die Hand gegeben habe, um da so durch den Arbeitsalltag zu kommen. Für mich aber auch eine Methode, die auch so ja, das vorausschauende Plan, möchte ich jetzt mal sagen, erleichtert, zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als die Pandemie kam, denn seitdem, ja, schon denke ich mir ganz oft, mal gucken, was der nächste Tag bringt, weil so wirklich weiß man es ja dann auch nicht mehr. Muss aber auch sagen, das stresst mich innerlich ganz schön. Und ich habe auch gemerkt, dass auch wir beide uns ja viel mehr absprechen und miteinander kommunizieren müssen, weil wir halt jetzt auch wieder zusätzlich quasi noch an verschiedenen Orten arbeiten. Ich glaube auch, dass sich mittlerweile zwar alles wieder einpendelt, aber wie jetzt beispielsweise Herbst und Winter aussieht. Zu dem Zeitpunkt letztes Jahr bist du ja auch noch quasi fast im Homeoffice in deine Ausbildung gestartet. Ist halt auch jetzt vielleicht für dieses Jahr noch wieder ungewiss, ne? Also wie dem auch sei, ich glaube, jeder von uns kennt so ein bisschen die Grenzen seines Stresslevels, beziehungsweise ich persönlich kann sagen, in den letzten Monaten habe ich schon neue erreicht. Wie ist es denn bei dir? Also jetzt so mal nach einem Jahr arbeiten, unabhängig von der Ferienzeit in der Berufsschule. Hast du so dein Stresslevel schon kennengelernt? Also ich meine, was würdest du beschreiben, wie würdest du es beschreiben, was stresst dich?
Ich muss ehrlich sagen, an einen Punkt der stressbedingten Verzweiflung bin ich zum Glück noch nicht gekommen. Es gab aber schon Situationen, die mich gestresst haben, keine Frage. Gerade wenn viele Menschen um mich rum sind und dann Dinge auf Zeitdruck von mir erwartet werden. Also ein Mix aus beidem können mich echt aus der Fassung bringen. Eigentlich reicht Zeitdruck schon, aber das in Kombination macht es noch schlimmer.
Ja, voll, kann ich verstehen. Vor allem, wenn man dann auch noch auf verschiedenen Kanälen irgendwie unterwegs ist und in verschiedenen Formen. Also das kann ich sagen. Gerade stelle ich mir das auch am Anfang der Ausbildung echt schwierig vor. So, aber ich habe im Intro schon von einem Workbook zur Selbstführung gesprochen und das holen wir uns jetzt mal dazu. Hier steht nämlich drin: Gute Selbstführung geschieht iterativ in vier Phasen, die es dir ermöglichen, ständig dem eigenen Verhalten zu lernen und dich zu verbessern. Naja, schauen wir uns das mal an. Erster Punkt: Ziele setzen, also klar zu wissen, was man erreichen möchte. Frage an dich: Was setzt du dir als Ziel für den Tag?
Neues dazuzulernen, aber auch alle Aufgaben so schnell und gut wie möglich zu bearbeiten. Also am Ende des Tages nicht in einem Gefühl nach Hause zu gehen und denken, dass ich fast nichts geschafft habe.
Aber schnell ist ja auch nicht immer gut, ne? Das habe ich dir auch schon ein, zwei Mal gesagt. Musste ich mich aber auch tatsächlich dran gewöhnen, weil ich sehe das nämlich wie du, wenn man mit etwas nach Hause geht, was unfertig ist, dann ist das immer ziemlich unbefriedigend. Und ich glaube, da muss man sich so ein bisschen von lösen. Aber ich kann dir sagen, auch nach über 10 Jahren Berufserfahrung hat sich das bei mir noch nicht gelöst. Ja, weiter geht's. Kommen wir gleich so zum zweiten. Was mir aber natürlich auch immer wichtig ist, so in meiner Rolle ist, dass ich dir jeden Tag ja auch was beibringen kann, was dich weiterbringt und vor allem es auch tue. Persönlich, aber halt auch fachlich. Und ich glaube, das merkt man auch an unserem Gespräch, dass es ja eigentlich recht locker ist und wir ja ganz gut durch unseren Arbeitsalltag gemeinsam kommen. Und gleichzeitig ist es ja aber auch für mich eine absolute Lernzeit, mich so persönlich weiterzuentwickeln und vor allem mir auch selbst dadurch ja was Neues beizubringen. Und das ist auch gut so, denn auch ich soll ja nicht auslernen. Und als zweites steht hier: Man soll Umsetzung, also die Umsetzung planen, das heißt Ziele definieren und dann schrittweise in die Planung gehen. Jetzt frage ich dich natürlich zuerst wieder. Wie definierst du deine Ziele? Hast du dir irgendwie was zurechtgelegt? Oder ich sage jetzt mal, schaust du einfach in den Kalender und guckst, was erledigt werden muss?
Ja, genau. Ich schaue immer auf den Kalender. Also, wenn es etwas gibt, was in naher Zukunft erledigt sein muss, dann gehe ich das natürlich an. Aber sonst erledige ich alles nach Auflistung.
Ja, es ist schon strukturiertes Arbeiten. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das für den Anfang, für den Berufseinstieg auch wirklich gut beibringt. Ich kann sagen, es klappt auch soweit ganz gut. Ne? Wir vergessen wenig. Ja, auch so aus meiner anfänglichen Ausbildungszeit kann ich sagen, empfand ich das schon als schwer. Auch dafür aber dann auch dieses richtige Feingefühl zu bekommen. Und ich glaube, die Umsetzung seiner Ziele zu planen und einzuhalten, ist so eine der größten Fähigkeiten und Kenntnisse, wie man so schön sagt, die aber auch einfach erst durch Berufserfahrung auch ausgebaut werden. Ja, schauen wir weiter. Was haben wir noch? Drittens, Herausforderungen meistern. Das heißt, Pläne können scheitern in der Realität. Daher Aufgaben priorisieren. Oh, jo. Ah, scheitern ist immer so ein schwieriges Wort. Kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Aber Frage an dich: Wie meisterst du Herausforderungen im Alltag?
Ich versuche immer mit einer strukturierten Herangehensweise die Dinge so optimal wie möglich zu meistern. Aber auch einen kühlen Kopf zu bewahren ist von Vorteil. Man sollte auch niemals sagen, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, denn im Kopf fängt immer alles an.
Ja, voll, ganz wichtiger Satz, auf jeden Fall. Ja, und ich habe es gerade schon gesagt, ne? Also scheitern, finde ich, ist immer so ein ganz, ganz negatives Wort. Das muss man ja gar nicht so formulieren, aber Herausforderungen zu meistern klingt da auf jeden Fall angenehmer. Man muss ja auch sagen, so wenn jetzt das berufliche Arbeitsfeld weiter wächst, können natürlich auch mehrere Fehler passieren und damit wachsen ja dann auch automatisch die Herausforderungen. Ich glaube, sich selbst einzugestehen, dass das alles in einem gewissen Rahmen ganz menschlich ist, hat vielleicht auch etwas gedauert. Aber ja, so ist das nun mal, ne? Niemand ist perfekt, Fehler sind menschlich. Ich sag mal so, Hauptsache, man findet sich wieder ein. Und das ist auch das, was ich aus meiner Sommerpause definitiv mitgenommen habe. Kommen wir eigentlich hier auch schon zum letzten Punkt, Tim. 4. Resultate reflektieren. Also egal, was man macht, man erzielt in jedem Fall Ergebnisse, passt ja jetzt auch zu 3, aus denen man lernt. Und diese gilt es dann quasi auch zu reflektieren. Finde ich persönlich super wichtig. Erinnert mich auch an unsere Feedback-Gespräche.
Genau, das stimmt. Das sehe ich auch so. Das ist für mich auch wichtig, weil man so genau gucken kann, wo es Punkte gab, an denen es gut und wo schlecht gelaufen ist und was man beim nächsten Mal eventuell besser machen kann oder beibehalten sollte.
Ja, absolut. Und ich glaube, wir machen nach Punkt 4, mehr gibt es auch soweit erstmal gar nicht, einfach mal einen Punkt, weil ich denke, alles andere ergibt sich noch mit der Zeit. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir im nächsten Jahr hier mit ganz anderen Fragen und dann gucken wir mal, wie die Antworten dann aussehen. Also, einen kleinen Einblick zum Start in das neue Thema haben wir damit gegeben. Vielen Dank dir, Tim, dass du dich hier heute quasi zu meinem Gesprächspartner gemacht hast. Find's auch super, dass du mutig warst, hier mal im Podcast mit mir ein bisschen zu plaudern. Und vor allem, darf ich das auch sagen, freue ich mich auf die weitere Zeit mit dir und würde sagen, wirklich, wir machen das. In einem Jahr sprechen wir nochmal. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ja, also Teamwork ist bei uns ganz wichtig und darum geht es auch in den nächsten Folgen beziehungsweise in der nächsten Folge. Und darauf kann man sich jetzt schon freuen. Ich verrate aber noch gar nicht so viel. Auf jeden Fall wird es ein Gespräch unter Frauen. Und dann schauen wir mal, wer danach noch so kommt. Aber an dieser Stelle erstmal vielen lieben Dank, Tim, dass du hier warst. Und bis bald.
Ja, das war unser Gespräch zwischen Ausbilderin und Azubi. Ich finde es schön, dass wir mal so offen über ein paar Themen sprechen konnten. Vielleicht sind sie ja auch Ausbilder und Ausbilderin und haben sich da wiedergefunden. Aber ich kann Ihnen sagen, manchmal muss man auch über ein paar Dinge einfach mal sprechen und dann geht es einem auch schon wieder gut. Und deswegen, ich freue mich aufs zweite Halbjahr. Weiß aber auch, dass noch viele, viele spannende Termine auf mich warten. Aber ich bin mir sicher, gemeinsam mit meinem Azubi klappt das ganz wunderbar. Ja, und darf man natürlich auch immer mit einem kleinen Schmunzler sehen, unser Gespräch. Aber herrlich ehrlich war es trotzdem. Ja, und das war unsere heutige Podcast-Folge. Damit verabschiede ich mich. Und alle Infos gibt es natürlich entweder in den Shownotes oder wie immer auf unternehmerschaft.de. Und ganz wichtig, wir haben ja Mittwoch, das heißt heute Abend, gibt es quasi die Düsseldorfer Wirtschaft auch nochmal auf Antenne, unser bekanntes Radiomagazin. Und die nächste Podcast-Folge, das werbe ich direkt nochmal hinterher, findet am 28. September statt. Und das ist dann auch die letzte Sendung vor unserer Herbstferienpause. Und Christoph, ich glaube, jetzt ist es Zeit für meinen allerletzten Satz in dieser Folge, oder?
Auf jeden Fall, den kennen wir ja schon, aber ich höre ihn so gerne von dir.
Ach, wunderbar, dann sage ich es doch jetzt. Wenn es Ihnen gefallen hat, was Sie jetzt gehört haben, dann empfehlen Sie uns doch bitte und unbedingt weiter. Sie können natürlich jederzeit den Link hier zu unserer Folge auf allen möglichen Podcast-Plattformen weiterleiten und teilen. Und Sie finden uns wie immer überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal an dieser Stelle hier wiederhören. Also machen Sie es gut. Bis bald.